Kriegsnagelungen. Den Begriff schon mal gehört? Das waren im Ersten Weltkrieg besondere Aktionen, um Spenden zu sammeln. Da wurden Statuen und Objekte aus Holz aufgestellt und gegen eine Spende konnte man dann einen Nagel reinhauen. Willkommen im Bavarikon-Podcast, ich bin Lisa Buschmann. Die Person, um die es heute geht, stand in Berlin auch als Nagelstatue zur Verfügung. Beim Tiergarten wurde auf dem Königsplatz an der Südseite der Siegessäule der eiserne Hindenburg aufgestellt. Paul von Hindenburg ist zu der Zeit schon ein militärisches Schwergewicht. Später wird er die Politik Deutschlands auf katastrophale Weise bestimmen.
Bavarikon History.
Wenn ich mich nach ernster Prüfung entschlossen habe, mich zu einer Wiederwahl zur Verfügung zu stellen, so habe ich es nur getan in dem Gefühl, damit eine vaterländische Pflicht zu erfüllen. Hätte ich mich versagt, so bestand die Gefahr, dass bei der starken Parteizersplitterung, insbesondere der Uneinigkeit der Rechten, im zweiten Wahlgang entweder der Kandidat der radikalen Rechten oder ein solcher der radikalen Linken zum Präsidenten des Deutschen Reiches gewählt würde. Auszüge einer Radioansprache von Paul von Hindenburg im März 1932. Die Ansprache hält er im Rahmen der Wahl zum Reichspräsidenten. Hindenburg inszeniert sich als Volksvertreter, als Papa der Nation, der für alle da sein will und von allen gewählt werden kann. Die Ansprache klingt so, als käme sie von einem überzeugten Demokraten, aber war Hindenburg das? Und wenn das seine politische Haltung war, warum hat er dann nur ein Jahr später Adolf Hitler und den Nazis zur Macht verholfen? Eins vorweg, Paul von Hindenburg ist alles, aber kein Demokrat. Er ist vor allem überzeugter Monarchist und kein großer Fan der Weimarer Republik. Den Sozialdemokraten seiner Zeit traut er nicht über den Weg. Im rechten Spektrum und unter Erzkonservativen hat er schon eher Freunde. Sein Weg zur Macht führt über eine Karriere beim Militär. Die wird ihm fast schon in die Wiege gelegt. Zur Welt kommt Paul Ludwig Hans Anton von Beneckendorf und von Hindenburg am 2. Oktober 1847 in Posen, im heutigen Polen. Damals gehört Posen zu Preußen. Sein Vater ist Gutsbesitzer und Offizier. Da scheint es logisch, dass auch Sohn Paul eine militärische Laufbahn einschlägt. Seine Ausbildung führt ihn nach einigen Zwischenstationen im Jahr 1863 nach Berlin. Ab da klettert Paul von Hindenburg die militärische Karriereleiter hoch. 1866 nimmt er im Deutsch-Deutschen Krieg als Leutnant an der Schlacht von Königsgrätz teil. Er kämpft im Deutsch-Französischen Krieg und 1871 ist er bei der Proklamation des deutschen Kaisers in Versailles dabei. Hindenburg will aber mehr. Also besucht er von 1873 bis 1876 die Kriegsakademie in Berlin. 1877 wird er in den großen Generalstab versetzt und steigt danach noch weiter auf. Auch sein Privatleben verändert sich in dieser Zeit. 1879 heiratet er Gertrude von Sperling. Die beiden werden, soweit man weiß, eine Bilderbuchehe führen. Später wird das ein Baustein, der dem Mythos Hindenburg Futter gibt. Bis der Personenkult um seine Figur entsteht, werden aber noch einige Jahre vergehen. Einige viele Jahre. 1911 verabschiedet sich Hindenburg erstmal in den Ruhestand. Den hätte er eigentlich genießen können. Doch dann bricht 1914 der Erste Weltkrieg aus. Das ganze Reich macht mobil. Hindenburg leidet extrem bei dem Gedanken, dass der Krieg ohne ihn stattfinden könnte. Also setzt er alles daran, mit knapp 67 Jahren reaktiviert zu werden, was auch passiert. Hindenburg wird am 22. August zum Oberbefehlshaber der 8. Armee. Sein Stabschef wird Erich Ludendorff. Sofort reist Hindenburg an die Ostfront und muss am 26. August seine erste Schlacht in neuer Funktion schlagen. Die wird als Schlacht von Tannenberg 1914 in die Geschichte eingehen. Deutschland besiegt zahlenmäßig überlegene russische Soldaten. Es ist der erste große Sieg der deutschen Armee im Ersten Weltkrieg. Paul von Hindenburg ist ab da Nationalheld und wird gehypt ohne Ende. Lieder werden über ihn gesungen, Denkmäler werden gebaut. Sogar Zigarren heißen nach ihm, dem vermeintlich genialen Chefstrategen. Der Mythos Tannenberg und der Mythos Hindenburg haben etwas gemeinsam. Sie stimmen nicht so, wie sie erzählt werden. Die Schlacht von Tannenberg findet eigentlich nicht bei Tannenberg statt, sondern bei Allenstein in der Nähe von Tannenberg. Hindenburg kennt sich in Geschichte aber gut aus, also weiß er, dass es 1410 schon mal eine Schlacht bei Tannenberg gegeben hat. Der deutsche Orden verliert damals gegen ein polnisch-litauisches Heer. Diesen historischen Makel will Hindenburg vergessen machen. Er überschreibt mit seinem Triumph bei seiner Schlacht von Tannenberg die Niederlage der Vergangenheit, ganz nach dem Motto: Der Sieger erzählt die Geschichte. Apropos sein Triumph. Hindenburg war nicht der geniale Feldherr, als der er nach der Schlacht gefeiert wird. Die Truppe nimmt ihn eher als ausgegrabenen Pensionär wahr, mit repräsentativer Funktion. Die Idee war, dass er danach unbeschadet wieder in Rente gehen kann. In Wahrheit hatte Erich Ludendorff die Führungsrolle. Dem wurde aber nachgesagt, dass ihm die Nerven bei der Schlacht versagt hätten. So kann Hindenburg zur nationalen Symbolfigur aufsteigen und er bringt alles mit, was dafür nötig ist. Hindenburg gilt als moralisch einwandfrei und verkörpert alle deutschen Tugenden der Zeit. Die Ehe ist skandalfrei. Er geht brav zur Kirche, ist kultiviert und gebildet. Dann hat er auch so ein paar nette Spleens, wie jeden Tag seinen Mittagsschlaf zu halten. Er hat gerne Gäste, geht jagen und ist trinkfest. Seine Ansprachen sind klar und verständlich. Außerdem schaut er aus wie ein lieber, strenger Opa. Deutschland, was willst du mehr? So mausert sich Hindenburg zu einem sogenannten charismatischen Herrscher. Das bedeutet, dass er Macht und Einfluss dank seiner Ausstrahlung hat, ohne in ein politisches Amt gewählt zu sein. Die Menschen, egal welcher Herkunft, vertrauen ihm. Mehr übrigens als dem amtierenden Herrscher, Kaiser Wilhelm II. Hindenburg gefällt diese Rolle. Er verlagert nach dem Krieg seinen Fokus vom Militär langsam in Richtung Politik. 1916 übernimmt er aber erstmal mit Erich Ludendorff die OHL, die oberste Heeresleitung. Die bestimmt das Kriegsgeschehen aus deutscher Sicht. Manche sprechen ab 1916 sogar von einer Militärdiktatur in Deutschland. Der Erste Weltkrieg hat die Bevölkerung zermürbt. Eine Niederlage ist unausweichlich und es kommt zur Revolution. Am 11. November 1918 wird ein Waffenstillstand unterzeichnet. Bald nach dem Ersten Weltkrieg geistert ein Begriff durch Deutschland. Dolchstoßlegende. Die besagt, dass das deutsche Heer im Feld eigentlich nicht besiegt wurde. Für die Niederlage seien linke, sozialdemokratische Politiker und die Revolution in der Heimat verantwortlich. Die hätten die eigenen Soldaten von hinten erdolcht. Erfunden hat Hindenburg die Legende nicht. Erich Ludendorff hat bei der Entstehung schon eher seine Finger im Spiel. Aber Paul von Hindenburg nutzt die Legende wie kein Zweiter für sich aus und kann sich in ein positives Licht rücken. 1919 geht Hindenburg wieder in den Ruhestand. Doch seine Person ist schwer gefragt. Die Weimarer Republik steckt 1918 noch in den Kinderschuhen und Demokratie ist, wie wir alle wissen, kein Selbstläufer. Als 1925 ein neuer Reichspräsident gewählt werden muss, bekommt kein Kandidat die absolute Mehrheit. Also wird der 77-jährige Paul von Hindenburg ins Spiel gebracht, von Parteien aus dem rechten Lager. Nach kurzem Zögern macht Hindenburg mit und wird im zweiten Anlauf gewählt. Auf die goldenen 20er Jahre folgen Weltwirtschaftskrise, Inflation und Arbeitslosigkeit. Mit seinem Führungsstil macht Hindenburg sich nicht nur Freunde. Rechtskonservative Kräfte, die ihn mal unterstützt haben, wenden sich ab, weil Hindenburg die Reparationszahlungen im Sinne des Versailler Vertrages mitträgt. Sozialdemokraten sehen ihn kritisch, weil er als Monarchist die Republik im Kern nicht gut findet. Die politischen Fronten verhärten sich. Die Krisen der Zeit führen zu einer Radikalisierung in der Gesellschaft. Hitler und seine NSDAP bekommen immer mehr Zulauf. An der Krise der Weimarer Republik ist auch Paul von Hindenburg mit Schuld, wenn auch nicht allein. Aber sein Regierungsstil untergräbt die Demokratie. Mithilfe der Notverordnung setzt Hindenburg Gesetzesvorschläge der Regierung durch, die im Parlament keine Mehrheit finden. 1932 wird Hindenburg von allen demokratischen Parteien wieder zum Reichspräsident gewählt, aber Hitlers Machtanspruch wird drängender. Am 10. August 1932 lehnt Hindenburg Hitler noch ab. Aber er liebäugelt mit den Nationalsozialisten. So bietet er Hitler am 21. November 1932 dann doch das Amt als Reichskanzler an. Sargnagel für die Weimarer Republik ist dann der 30. Januar 1933. Da ernennt Hindenburg Adolf Hitler zum Reichskanzler. Er verfolgt bis zum Schluss das Ziel, die Einheit der deutschen Nation wiederherzustellen, die mit dem Ersten Weltkrieg verloren gegangen ist. Am 12. November 1933 sagt er deswegen bei einer Radioansprache: Lange Jahre schwächender Uneinigkeit liegen hinter uns. Dank der mutigen, zielbewussten und kraftvollen Führung des am 30. Januar dieses Jahres von mir berufenen Reichskanzlers Hitler und seiner Mitarbeiter hat Deutschland sich selbst wiedergefunden und die Kraft gewonnen, den Weg zu beschreiten, den ihm seine nationale Ehre und seine Zukunft vorschreiben. Zeigt der Welt, dass wir wiedergewonnen haben und mit Gottes Hilfe festhalten wollen, die deutsche Einigkeit. Die dramatischen Folgen seines Handelns bekommt Paul von Hindenburg nicht mehr mit. 1934 stirbt er am 2. August auf seinem Gut in Ostpreußen, im heutigen Polen. Beigesetzt wird er im Denkmal der Schlacht bei Tannenberg. Kurz vor Kriegsende werden die Überreste von Hindenburg und seiner Frau abtransportiert. Über Umwege gelangen sie schließlich nach Marburg und sind dort bis heute.
Wie viel Verantwortung und wie viel Schuld hat Paul Hindenburg an der Nazi-Diktatur? Die Frage wird in der Forschung kontrovers diskutiert. Also rein formal ist er natürlich verantwortlich für die Ernennung Hitlers. Aber ist er auch einer der Hauptverantwortlichen für das Scheitern der Weimarer Republik? Ganze Doktorarbeiten gibt's über diese Frage. Vermutlich war er der falsche Mann zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort, aber eindeutig lässt sich die Rolle, die Hindenburg gespielt hat, nicht klären. Andere Sachverhalte historischer Art dagegen schon. Die findet ihr im historischen Lexikon, in Bavarikon und in unseren digitalen Sammlungen. Alle Infos habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Klickt euch gerne durch und schaut auch gerne mal auf bavarikon4u.de vorbei. Da findet ihr zum Beispiel kurze Artikel zur Weimarer Republik und zur NS-Diktatur und vieles, vieles mehr. Danke, dass ihr mit dabei wart. Macht's gut, Servus, bis zum nächsten Mal.
Bavarikon Podcast. Alle 14 Tage, überall da, wo es Podcasts gibt.